wie nachhaltig kann eine Generation, die, sagen wir mal, unter 30 ist, wirklich sein und wie sehr sind sie es und sprechen aber nur davon?
Ja, dieses Denken, wir müssen etwas verändern, das ist ja nicht neu. Also die Klimakrise wurde ja nicht erst vor 3 Monaten erfunden und plötzlich sollte man mal was tun. Wir wissen das ja schon lang genug. Wirklich getan hat sich vermeintlich nichts für die jetzige Generation, die so heranwächst, die sagt, wie konntet ihr nur den Planeten so verkommen lassen? Wie konntet ihr da irgendwie zuschauen bei diesen ganzen Problemen? Ihr wusstet doch Bescheid. Und wenn ich also an die ran will, dann muss ich nachhaltig handeln. Dann muss ich anfangen, in diese Richtungen auch umzudenken, sei es jetzt auf Ebene der Firmenphilosophie, in den Werten, in den Produkten, in den Wertschöpfungsketten, in dem, wie gehen wir mit den Mitarbeitenden um, wofür setzen wir uns nach außen ein, also all diese Ebenen. Wenn du es nicht schaffst, auf deiner Webseite konkret, transparent die Dinge zu benennen, die du machst, dann bist du uninteressant. Es gibt Recyclingprogramme, die eben nicht nur so ein Greenwashing Ding sind, sondern wo es wirklich darum geht, auch das transparent auch da wieder zu zeigen, was kommt wohin.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe im Generation Z Talk mit einer neuen Folge und einem neuen Thema. Das hatten wir nämlich so noch nie behandelt. Dabei ist es so wichtig und ich freue mich mega, heute eine Expertin zum Thema Nachhaltigkeit bei mir zu haben. Und das ist niemand Geringeres als Aline Bronnet. Herzlich willkommen erstmal. Danke, dass du da bist, Aline.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir mal wieder im Gespräch miteinander sind.
Genau, das ist schon das Stichwort, um dich kurz ein bisschen vorzustellen. Wieder im Gespräch heißt nämlich, ich kenne dich von der German Speakers Association, also dem Verband der deutschsprachigen Rednerinnen und Redner, und zwar von einem Vortrag und Workshop dort, und würde dich ja so als Miss Zero Waste Rednerin bezeichnen. Ich kannte vorher niemand, der sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste, so auseinandersetzt, beziehungsweise einen Fokus, einen so starken Fokus darauf hat. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass du als Zero Waste Speakerin Menschen dabei hilfst, müllfrei zu leben und Unternehmen nachhaltiger zu machen. Also das habe ich jetzt so ein bisschen von deiner Webseite kopiert, beschreibt es aber, glaube ich, ganz gut, was du tust. Und dann kommt da noch ein Bindestrich und da steht, und zwar mit viel Humor und ohne erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, das ist bei diesem Thema, das doch heiß diskutiert wird in Medien und in Unternehmen und in Familien, wahrscheinlich super wichtig, vor allem generationsübergreifend. Und unser Fokus liegt ja heute vor allem natürlich auf der Generation Z, die das Thema vielleicht so ein bisschen anders sieht als andere Generationen. Aber das finden wir heute heraus. Und dabei ist meine erste Frage. Natürlich erstmal, was stellen wir uns unter Nachhaltigkeit vor? Also wenn man das so googelt, da kommen ja da Begriffe beziehungsweise so Fragen aus Medien, wie nachhaltig sind wir eigentlich beim Einkaufen von Lebensmitteln? Welche Kreise legt beispielsweise Kleidung, die wir alle tragen, zurück? Wie viel Müll produzieren wir eigentlich pro Haushalt in Deutschland? Oder wie funktioniert wirkliche umsetzbare Nachhaltigkeit in Unternehmen? Also spannend, glaube ich, für Zuhörerinnen und Zuhörer aus allen verschiedenen Bereichen, egal ob Eltern oder Führungskräfte oder aus der Generation Z. Und die erste Frage an dich, Aline, ja, was verstehen wir denn jetzt nun allgemein unter Nachhaltigkeit und was versteht die Generation Z darunter?
Bei vielen kommt gleich so ein innerer Widerstand auf, wenn das Wort Nachhaltigkeit fällt. Für viele heißt es dann gleich, ich darf nicht mehr fliegen, ich darf kein Fleisch mehr essen, ich muss dieses, ich muss jenes. Und es ist ganz schnell in dieser, ich nenne es mal Verbotskultur, aber leider eben ganz unnötigerweise, denn Nachhaltigkeit ist eigentlich viel, viel mehr. Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich letztendlich nichts anderes als langfristig denken und das in verschiedenen Bereichen. Nicht nur eben bei, ich darf dieses nicht mehr essen oder ich darf da und da nicht mehr hin oder ich muss meine Mobilität verändern, sondern eigentlich heißt es, dass wir letztendlich nur auf ökologischen, auf sozialen Ebenen und einfach gesellschaftlich auch einfach schauen, dass wir irgendwas machen, was langfristig halt immer noch möglich ist. Und wir wollen diesen Planeten, auf dem wir leben, den einzigen, den wir haben, halt bestenfalls erhalten. Und da geht es einfach um verschiedene Bereiche, wo man positiv, zukunftsoptimistisch auf die Sachen mal draufschauen sollte und sagt, passt das so? Wird das langfristig was oder nicht? Und damit kann man einen sehr optimistischen, zukunftsorientierten Blick eben auf Nachhaltigkeit werfen und kann mal diese ganzen negativen, pessimistischen Aspekte mal weglassen. Die haben wir natürlich auch, aber für Probleme gibt es Lösungen und darauf sollten wir uns gemeinsam fokussieren, ganz egal welche Generationen und ganz egal, was unsere Ansätze so im Alltag oder im Berufsleben sind.
Also es geht erstmal um das Mindset, also dieses langfristige Denken, von dem du ja sprichst, das könnte man ja jetzt schon auf so ein Generationenthema übertragen. Denn eine Generation Babyboomer, die jetzt, weiß ich nicht, nehmen wir mal jemand, der vielleicht 60 plus ist, der sagt ja, wieso so langfristig denken? Also für mich reicht es noch, mal ganz böse und spitz formuliert, das ist okay, es war immer so, wie es war und ich lebe auch immer so weiter. Ich kenne das nicht anders, habe auch keine Lust, mich zu verändern. Eine Generation Z oder Alpha, so ein 15-Jähriger oder eine 20-Jährige, die denkt da vielleicht anders. Aber wie sehr anders? Und was hat das dann letztendlich vielleicht auch für konkrete Auswirkungen im Alltag? Weil es ist ja nicht immer alles super schnell umsetzbar und nur das Denken allein, dass wir müssen etwas verändern, reicht ja da auch nicht.
Ja, dieses Denken, wir müssen etwas verändern, das ist ja nicht neu. Also die Klimakrise wurde ja nicht erst vor 3 Monaten erfunden und plötzlich sollte man mal was tun. Wir wissen das ja schon lang genug. Wirklich getan hat sich halt nichts, vermeintlich nichts für die jetzige Generation, die so heranwächst, die sagt, wie konntet ihr nur den Planeten so verkommen lassen? Wie konntet ihr da irgendwie zuschauen bei diesen ganzen Problemen? Ihr wusstet doch Bescheid. Und da spricht so eine gewisse Hilflosigkeit dieser Generation. Und ich erlebe das mit meinen über 30 Jahren, hauptsächlich eben in der Zusammenarbeit in Schulen, wo ich eben Umweltbildung anbiete. Ich erlebe es aber eben auch in meiner recht grünen linken Bubble, wo wir gemeinsam Konzerte organisieren und uns so im Alltag, im Privaten so treffen. Und mit Fridays for Future Kids, die eben da sehr aktiv sind. Also die denken schon langfristig, weil es ist halt ihre Zukunft und sie müssen sich ja unweigerlich in der Schule mit den Eltern mit diesen Fragen konfrontieren. Und was machst du so, wenn du groß bist? Keine Ahnung. Und gibt es da den Planeten überhaupt noch? Und kann ich das überhaupt machen, was ich machen will? Und gibt es das denn dann? Also ich sehe da ganz viele Fragezeichen und ganz viel Unsicherheit. Weniger allerdings diese Schuldzuweisung, die ich jetzt eingangs auch gesagt habe. Ich sehe da schon auch ganz viel Miteinander und schon diese Frage, wie konntet ihr nur, aber auch eben die Suche nach einer gemeinsamen Lösung, weil es hilft ja nichts. Also wir sitzen da alle im selben Boot, ganz gleich wie alt wir sind. Die Verantwortung liegt halt oft bei den Erwachsenen. Das sind die, die auch die Konsumentscheidungen treffen. Das sind die, die das Geld verdienen gehen für die Familie. Das sind die, die auch in den Supermarkt gehen und das Essen auf den Tisch stellen. Und die Kids sitzen da und essen halt mit. Und das sind nicht die, die die Entscheidungen dann aktiv treffen. Es sind nicht die, die jetzt gerade Geld verdienen. Die kommen halt jetzt so als neue Fachkräfte oder als fertig ausgebildete Menschen ins Berufsleben so rein. Und es geht halt jetzt erst los, sich damit so auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, dass die Bubble, in der ich mich befinde, da sehr stark dieses langfristige Denken hat, teils diese Zukunftsangst, aber vor allem sehe ich da generationenübergreifend auch diesen Versuch nach einer gemeinsamen Lösung. Und da kommen wir nicht dran vorbei.
Lass uns da gerade mal reingehen. Du hast natürlich die Erfahrung direkt vor Ort, weil du das Thema Umweltbildung anbietest, weil du super viel genau mit denen zusammen bist, über die wir ja oft nur sprechen. Also ich war letztens in einem Unternehmen und ich bringe das Beispiel immer wieder gerne, weil es beschreibt so diese, naja, diese Vorurteile. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der hat mich gebucht sogar und dann kam ich dorthin und das Erste, was er sagt, ja, heute sprechen wir mal über die, die sich alle auf die Straße kleben. Und das heißt ja schon so, also, ja,
Alle.
genau, alle vor allem, ja, also alle 11 Millionen, das, ich denke immer so komisch, meine Tochter hat sich da noch nirgends hingeklebt, die ist 16, sitzt ganz normal zu Hause. Und trotzdem ist ihr das Thema wichtig. Aber was nimmst du als erstes wahr, wenn du in Schulen gehst zu diesem Thema? Du kommst in eine Klasse rein, du sprichst mit den jungen Leuten, du stellst vielleicht die Frage Nachhaltigkeit und jetzt seid ihr dran. Was kommen da für Stichworte. Was kommt da von denen zurück zu diesem Thema? Weil wir ja oft auch immer behaupten, ja, das interessiert doch so einen 16-Jährigen nicht. Der ist einfach nur bei TikTok und sonst hat er keine Interessen. Aber ist das wirklich so?
Teils, teils. Also wenn ich da in eine Schulklasse komme, dann sind da natürlich nicht alle 30, 35, 40 Kids alles jetzt irgendwie die Fridays for Future und Nachhaltigkeitskleber. Das ist so einfach nicht. Das sind größtenteils halt einfach Kids, die in der Schule hocken und froh sind, dass mal was anderes dran ist als Schulunterricht. Da kommt dann irgendwie so eine nette, quirlige irgendwie rein, die macht da halt den Projekttag. Den ist erstmal meistens egal, worum es in diesem Projekttag geht. Die sind froh, dass einfach mal der Druck rauskommt, dass es mal ein Thema ist heute, der nicht prüfungsrelevant ist, wo sie nicht leisten müssen, wo es keine Hausaufgaben noch gibt. Die können einfach mal nur sein. Und mit dieser Stimmung möchte ich gerne eben auch in diese, ja, in diese Projekttage reingehen. Ich bin da nicht Frau Ponne, die sagt, du musst dich melden und du musst dieses, du musst jenes, sondern ich schaue immer recht, ja, zielgruppenorientiert, wie läuft das überhaupt? Wie sind die so drauf? Und dann komme ich eben auch nicht rein und sage mit meinem Flipchart oder meiner Tafel oder meinem Whiteboard, so Nachhaltigkeit. Und was schreiben wir da jetzt dazu? Sondern meistens ist da eben mein Weg hin, erstmal zu erzählen, was ich so mache. Und wer Bock hat, macht halt mit. Und bei mir ist der Aufhänger damit Zero Waste, also dem müllfreien Leben, dieses Alltagsthema, da halt relativ leicht einen Zugang zu finden, weil die meisten da erstmal staunen. Also wenn ich sage, ich habe kaum Müll, dann ist es natürlich erstmal was, wo die neugierig werden. Wir sagen, wie geht denn das? Die sehen, die sitzen da mit ihren Energy-Drink-Flaschen, mit ihren Pausenverkauf-Snacks, mit der Dönerbox nebendran. Und dann komme ich da daher und habe halt da meinen Thermobecher und halt irgendwie mein Zeug und es sieht schon mal anders aus und ich rede recht offen drüber. Und wenn ich dann auch noch erzähle, dass ich mir meine Selbstständigkeit, meine Karriere über das Bloggen und über Social Media aufgebaut habe und darüber meine Reichweite bekommen habe, um jetzt gebucht zu werden als Speakerin, dann finden die das natürlich auch interessant. Das heißt, ich habe mehrere Hooks, wo ich dann die Kids halt auch angeln kann. Egal, ob die sich jetzt technisch interessieren oder über einen gewissen Social Media Glanz und Fame, das interessiert halt dann die anderen oder eben die, die wirklich inhaltlich dann neugierig sind. Da gibt es verschiedene Punkte. Und wenn wir dann auch noch zum Beispiel in so einem Workshop-Charakter anfangen, gemeinsam Mückenspray herzustellen im Sommer oder einen Kosmetik-Workshop machen und zum Beispiel selber Lipbalm machen und die Mädels finden es cool, weil es halt Lipbalm ist und die Jungs finden es cool, weil sie damit irgendwie an Valentinstag schöne Geschenke machen können oder so, dann haben alle was davon und dann ist es erstmal wurscht, ob ich jetzt sage, Nachhaltigkeit ist wichtig oder wir müssen da jetzt irgendwie was tun, sondern die finden einfach einen Zugang über ihren Charakter, über ihre Persönlichkeit, über ihre Interessen. Und wenn auch nur einer von diesen 40 Kids einer Schulklasse am Ende des Tages was mitnimmt und sagt, ja, stimmt, also so meine eigene Wasserflasche könnte ich ja am Waschbecken irgendwie auffüllen, ja geil, dann habe ich ja schon mal was geschafft. Und dann versuche ich eben auch da über dieses positive Mitmachen zu ziehen und weniger über was fällt dir so ein, wenn du an Nachhaltigkeit denkst? Weil wie immer, die Schulklasse, da gibt es halt dann drei, vier, die sich melden würden und die anderen haben eh keinen Bock oder sind einfach froh, mal Durchzug zu haben und nicht zu müssen. Deswegen ist gerade das Beispiel Schule natürlich ein bisschen tricky, um ihnen da aus der Nase zu ziehen, was die jetzt über Nachhaltigkeit denken.
Das heißt, das entwickelt sich erst. Die Frage dazu, wie alt sind die denn ungefähr, so mit denen du da in den Schulen zusammenarbeitest?
Ja, ich nenne es bewusst Bildungsinstitutionen, mit denen ich arbeite, weil ich da echt von Kindergarten bis
Also okay,
Abiturienten
alles.
und in der Uni dann weitergehend hauptsächlich mit Fachschaften dann eben arbeite, also ganz unterschiedlich. Aber ja, selbst die ganz Kleinen, die haben dann halt eher, wenn es darum geht, so was liegt eigentlich für Müll bei uns im Pausenhof, was Gras, was die anderen da wegschmeißen, der Stift ist doch noch gut oder da hat jemand seine Box vergessen. Oder eben dieser ganz starke Gerechtigkeitsgedanke bei den ganz Kleinen, die es total unfair finden, dass der Wal mit einem Bauch voller Plastik angespült wird. Das bricht denen das Herz. Oder wenn die einen toten Igel im Pausenhof finden unter der Hecke, der sich halt in irgendwie so ein Plastikschnüren da eingewickelt hat, dass die sind entsetzt. Und das ist etwas, was den Größeren, diese Empathie für das, was sie umgibt und für andere Tiere, andere Menschen somit ja auch, diese Empathie, die teils auch verloren geht oder verloren gegangen ist. Das finde ich bei den Älteren, die vielleicht einen höheren Bildungsgrad haben, dann nicht so. Die finden dann eher den Zugang zu diesen Themen eben über Wissen, über Bildung, über solche Themen. Also ganz
Das
unterschiedlich, je nachdem.
ist auch interessant. Und wahrscheinlich ist ja ein großer Faktor, der, wenn wir jetzt wieder auf verschiedene Generationen, so sehr man die jetzt zuordnen könnte oder in Schubladen packen könnte, aber doch eingehen kann, ist ja, dass natürlich eine junge Generation diese Bilder mit dem Wal voller Plastik und so ist super schnell über Social Media heutzutage mitbekommen und das natürlich früher ganz anders war. Also letztendlich ein anderer Zugang zu Informationen, die jetzt vielleicht die Tagesschau abends um 20:15 Uhr auch nicht so ausspielt, aber natürlich über Social Media, jemand, dem man folgt, oder einem Dean Schneider, der sich für die artgerechte Haltung von Tieren einsetzt, mit über 10 Millionen Follower in Südafrika, dass das natürlich schon so der Input ist, den junge Menschen natürlich bekommen. Und interessant von dem, was du sagst, ja, dann am Anfang das erstmal nicht richtig finden, dann einen Schmerz haben, was verändern wollen. Und je älter sie werden, letztendlich das dann aber konkreter wird im Sinne von, was kann ich dann eigentlich dazu leisten? Ist das so richtig?
Mein Eindruck, ja. Also gerade in dem Alter, wo dann so Lifestyle-Themen wichtig werden, passiert oft ein Umdenken, weil dann geht es ums eigene Taschengeld, um vielleicht den ersten Job, den man so hat, und das eigene verdiente Geld, das man eben auch ja, selbstbestimmt ausgeben darf, worüber man selber entscheiden darf. Und bei vielen geht es eben entsprechend in Kleidung, in den coolen Rucksack, in vielleicht eben dann das iPhone, das sich eigentlich die Person gar nicht leisten kann, aber halt alles zusammenkratzt, um dieses Statussymbol auch zu haben. Und dann kommen natürlich ganz andere Konsumentscheidungen mit rein. Und dann gibt es da einige, die super jung schon anfangen, ihre eigene Kleidung secondhand zu kaufen und dann zu pimpen und anfangen, da zu sticken, zu bemalen, zu zerschneiden, umzunähen. Und dann siehst du richtig, wie die auch ihren eigenen Style entwickeln und dann ganz bewusst auch anecken und ganz bewusst eben da auch zeigen, dass das eben öko ist, dass das nachhaltig ist und dass sie das absichtlich so machen. Und natürlich sind es dann oft die, die auch mit den super bunten Haaren dann drin sitzen, die anfangen, Piercings zu haben oder schon vielleicht auch unter 18 schon ihre Tattoos zur Schau stellen.
Ja.
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ecke, die du da wieder findest und die tendenziell dann auch in die Fridays for Future-Gruppe reinrutscht, die sich das traut. Oft muss man sich nämlich auch Nachhaltigkeit und diesen Stempel auch trauen, genauso wie andere sich trauen, da in ihren Baggy Pants und irgendwie super coolen Hip-Hop zu hören und mit Rap-Battles auf dem Pausenhof stehen und sich dann eben in die Breakdance-Richtung trauen. Das muss man auch erstmal schaffen als Teenie.
Ja.
Und diese Richtungen, das so zu sehen, wie die sich so entwickeln, das ist halt super unterschiedlich. Und wenn wir aber dann feststellen, dass gerade diese Konsumentscheidungen dann was ausmachen, dann ist es ja aber auch ein Hebel, den wir wiederum haben als die, die etwas älter sind als die Erwachsenen. Dann können wir darüber ja auch Möglichkeiten schaffen, für Transparenz sorgen oder auch als Unternehmen, als Marke auch für etwas stehen, Werte haben und die eben auch vermitteln. Und dadurch locken wir nicht nur die als Kunden an, die zu uns passen, aber in gewisser Weise haben wir da auch eine Möglichkeit der Talentakquise, genau die zu uns zu holen, diese talentierten Menschen anzuziehen, die auch Bock haben, bei uns zu arbeiten, weil sie eben auch dort eine sinnstiftende Arbeit sehen. Und das beginnt einfach auch schon in diesen ganzen Konsumvorphasen, bevor die ins Arbeitsleben kommen, gerade bei Markenbildung und Markenidentifikation.
Ja, drei Fragen habe ich dazu. Ich habe echt super viele Fragen. Du sprichst, ich kann ja gar nicht mehr nachmitschreiben. Aber die erste Frage ist ja, und das ist so ein bisschen provokant, weil ich höre das ja auch immer wieder. Ja, die Jungen sprechen von Nachhaltigkeit, aber selber haben sie einen Haufen Klamotten zu Hause, leben im absoluten Wohlstand, was meistens sogar ja natürlich auch stimmt. Den haben ja wir erschaffen aus den Vorgängergenerationen. Die können sich alles leisten, die tun das auch. Jedes Jahr ein neues Smartphone. Das alte wird dann einfach weggeworfen. Kleidung ohne Ende. Das ist doch dann genau das Gegenteil von dem, was die ständig fordern. Und ich überlege dann auch manchmal, ja. Ich weiß auch nicht, also irgendwie ist es ja so, es gibt dann Smartphones, die sind nachhaltig produziert, aber wer kauft sich das und wer kann sich das leisten? Es gibt natürlich Obst, das ist und Gemüse, das ist nachhaltig, erfüllt das Nachhaltigkeitssiegel, wenn man so möchte, oder Demeter oder sonst was. Aber wer kann sich das dann leisten vom Taschengeld? Also wie nachhaltig kann eine Generation, die, sagen wir mal, unter 30 ist, wirklich sein und wie sehr sind sie es und sprechen aber nur davon? So mal rein aus der Sicht des Kritikers oder vielleicht der Eltern oder der Kollegen, wenn wir diese jungen Leute anschauen, was wäre da deine Ansicht dazu?
Also genauso wie der allwissende Erwachsene es nicht perfekt macht in seinem Nachhaltigkeitsbestreben, macht es natürlich der junge Mensch auch nicht. Das ist einfach nicht realistisch. Und da ist man natürlich sehr schnell bei der Kritik, wenn man zum Beispiel eben dann Fridays for Future-Demonstrationen hier bei mir in München und hier ums Eck sieht und danach heißt dann, ja, und dann laufen sie alle aber in die Fastfood-Ketten rein und fahren sich den Billigburger rein und lassen den Müll dann auch noch liegen.
Genau sowas meine ich, ja.
Das passiert und das ist menschlich.
Ja.
Oh, da braucht man nicht in die eine Richtung oder die andere Richtung werten. Das ist einfach so. Und wenn man sich da mal an die eigene Nase packt, dann wird man feststellen, so, vielleicht bin ich auch nicht so konsequent mit allem, was ich hier so mache oder nach außen gebe. Aber mein, so ist es eben. Nur wenn man sich natürlich anschaut, die Kleidung zum Beispiel, die Ernährung oder gerade digitale Geräte, sei es jetzt Handy, Tablet, Laptop, was auch immer, die nutzen das ja. Also natürlich ist Kleidung nicht immer plastikfrei. Natürlich kommt ein Gerät nicht ohne irgendwelche seltenen Erden aus und die müssen ja irgendwo herkommen. Wenn es immer ein neues Ding sein muss, dann wird natürlich entsprechend viel produziert. Und wenn jetzt die Kids oder die Generation Z da irgendwie 6 Stunden plus am Handy hängt pro Tag, dann nutzen die ja nicht nur das Gerät, dann haben die ja auch entsprechend die ganzen Serverleistungen, die hinten dran stecken, die ganzen Daten, die davon durch die Weltgeschichte sausen müssen. Das ist ja auch ja, Stromverbrauch, das ist ja all das. Also da hängt ja noch viel mehr dahinter als jetzt eben nur dieser Konsumgegenstand. Und wir Erwachsenen, wir hängen da irgendwie aber auch 8 Stunden am Tag an unserem Gerät im Computer und verschicken Mails, kritisieren aber, dass die Kids halt letztendlich das so machen. Wir sitzen am Frühstückstisch mit der großen Zeitung da, die auf Unmengen Papier gedruckt wird und die im Müll landet. Bestenfalls wird sie recycelt. Ja, aber Generation Z liest halt ihre Nachrichten, ihre Medien auch auf dem Handy. Also da schwimmen ganz viele Elemente aus unserem Alltag zusammen, die wir als Erwachsene so kennen und die wir halt nutzen und die wir gewöhnt sind und die wir aber dann bei Generation Z alle nur auf dieses Handy runter verteufeln. Wenn wir mal zusammenzählen, was dieses Handy halt als Ersatz inzwischen für all diese Dinge geworden ist, die wir als Erwachsene ganz selbstverständlich nutzen, naja, dann rechnet sich diese 6 Stunden Zeit am Handy ja irgendwie auch wieder anders zusammen. Dann finden wir ja bei den anderen Generationen auch, dass die Zeit mit Dingen verbringen und damit ja auch irgendeinen Mehrwert für sich rausziehen. Also ja, teils, teils. Es steht natürlich immer in einem gewissen Konflikt. Und je nachhaltiger wir insgesamt gesellschaftlich oder global werden, desto einfacher wird es auch werden für alle, nicht nur Generation Z, sondern auch für die anderen, nachhaltige Optionen auch zu haben. Da braucht es mehr Transparenz, da braucht es politisch einfach Entscheidungen. Da muss man sich auch einfach mal ganz konkret an Menschenrechte halten, damit Ausbeutung und sowas halt auch einfach nicht mehr stattfindet. Dann wird es für alle einfacher. Und da geht es nicht darum zu sagen, die Jungen machen alles falsch. Nee, da geht es darum, welche Verantwortung haben wir und was können wir ändern und in welche Richtung soll es in der Zukunft gehen? Was
Ja,
können wir jetzt konkret dafür tun, damit es für alle einfacher wird, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen?
definitiv. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist für mich auch immer so diese Verbindung. Natürlich können wir alle irgendwas tun, kommen wir später noch dazu, was du da für konkrete Tipps hast. Aber erstmal geht es ja um diesen langfristigen Gedanken, um das ganz vom Anfang nochmal aufzugreifen. In die Richtung der Politik, liebe Politik, ihr müsst natürlich auch Vorgaben geben, damit wir alle uns daran halten müssen, können, aber auch es wirklich tun. Und das sehe ich eigentlich so in dieser Bewegung, zum Beispiel Fridays for Future, wo es eben um diesen langfristigen Gedanken geht. Und wenn wir das anschauen in der Politik, ja, also bitte, da ist noch Luft nach oben, glaube ich. In Deutschland, aber vor allem weltweit. Das ist ja katastrophal, was da zu diesem Thema teilweise getan, beziehungsweise nicht getan wird. Ich glaube, diesen übergeordneten Gedanken, dass das Thema einfach wichtig ist, aber nicht nur für mich hier in der Wohnung, sondern für die Politik zum Beispiel, die Vorgaben gibt, das ist das Wichtige, worauf man sich dann wieder fokussieren muss, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, die kleben sich alle auf die Straße. Das wäre dann das Gegenargument. Aber ich glaube, was ja noch super interessant ist, ist ja, auf mich kommen einmal immer und wieder Unternehmen zu, die natürlich sagen, wie gewinnen wir junge Mitarbeiter? Vor allem, aber es kommen auch Unternehmen auf mich zu, die sagen, was können wir tun, um unsere Produkte so zu verkaufen oder zu vermarkten, dass die Generation Z sie kauft? Wenn wir diese zweite Frage jetzt erstmal, also aus der Sicht einer Marke nehmen, um zu sagen, was ist denn eigentlich wichtig, um die Generation Z für uns interessant zu machen, oder damit wir bei denen interessant werden, zum Stichwort Nachhaltigkeit. Was kannst du da Unternehmen mit geben? Müssen die jetzt nachhaltig produzieren? Müssen die irgendwie, ja,
Alles.
also. Also auf was kommt es an? Weil es geht ja auch nicht immer, aber was sind da die konkreten Tipps?
Also wenn wir jetzt von Generation Z und dieser Schnittmenge Nachhaltigkeit reden, dann reden wir da ja nicht global von Generation Z, die sind alle nachhaltig. Sondern wir reden da ja auch in dieser Generation von dieser Zielgruppe, die es interessiert. Und wenn ich also an die ran will, dann muss ich nachhaltig handeln. Dann muss ich anfangen, in diese Richtungen auch umzudenken, sei es jetzt auf Ebene der Firmenphilosophie, in den Werten, in den Produkten, in den Wertschöpfungsketten, in dem, wie gehen wir mit den Mitarbeitenden um, wofür setzen wir uns nach außen ein, also all diese Ebenen. Und was aber jetzt unabhängig, ob der Mensch aus der Generation Z sich für Nachhaltigkeit interessiert oder nicht, was diese Generation ja gemein hat, ist, dass die einen extrem großen Bullshit-Filter haben. Die haben so schnell am Handy irgendwas nachgegoogelt. Die sind so viel flotter als so die typischen Führungskräfte in genau sowas. Die haben es viel schneller nochmal nachgegoogelt. Die sagen dir viel schneller, wo du irgendwie was falsch gesagt hast, weil sie halt den Artikel, die Studie, einen Post oder irgendwas super schnell parat haben, weil sie das Wissen einfach in ihrer Hosentasche oder in ihrer Handfläche tragen. Und diesen Bullshit-Faktor, den darf man halt einfach nicht übersehen. Wenn du es nicht schaffst, auf deiner Webseite konkret, transparent die Dinge zu benennen, die du machst, dann bist du uninteressant. Wenn du auf Social Media nicht aufzufinden bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht gefunden, weil die suchen nicht über Google in der Regel, sondern die suchen halt über ihre Social Media Suchmöglichkeiten, sei es TikTok, Instagram, wo auch immer. Also es hilft da eben auch, ja, Gesicht zu zeigen, etwas darzustellen, dass man eben nicht nur eine Marke ist, die jetzt irgendwie Kleidung produziert, weil wir was anhaben wollen als Menschen, sondern dass die Kleidung, die ich trage, etwas bedeutet, dass ich die, wenn es ist, sogar vielleicht aktivistisch tragen kann. Dass ich da, Patagonia ist da ein Beispiel. Also es, ich meine, ob ich jetzt die Kappe trage oder eine andere Kappe, ist egal. Aber ganz viele, die eben in dieser Wasser, Kitesurf, Stand-up-Paddle-Richtung unterwegs sind oder beim Klettern, die du wirst unweigerlich irgendwann so eine Patagonia-Kappe finden. Und was macht
Was machen die
Patagonia?
anders bei Patagonia? Oder warum sind die zu diesem Thema so spannend?
Also was sie nach außen gut schaffen, ist eben die Kommunikation über ihr Unternehmen, über ihre Outdoor-Bekleidung, ihre Ausrüstung. Und sie haben sich einen Ruf aufgebaut, dass sie eben diese Nachhaltigkeitsbemühungen so stark auch nicht nur für sich und für ihre Produkte machen, sondern auch nach außen und sogar auch ihre Werte eben in sinnstiftende Projekte außerhalb dann auch weiterführen wollen. Ich habe mehrere Veranstaltungen schon mit Patagonia hier in München gemacht und da war Fairtrade und Umweltschutz immer Thema in den Mitarbeiterfortbildungen. Es geht dann auch darum, wie können die sich aktiv für die Umweltauswirkungen der eigenen Produkte eben einsetzen, aber auch darüber hinaus, was sind eigentlich Arbeitsbedingungen, was sind die Löhne für diejenigen, die die Kleidung herstellen. Und die schaffen das sehr transparent zu kommunizieren. Es gibt Recyclingprogramme, die eben nicht nur so ein Greenwashing Ding sind, sondern wo es wirklich darum geht, auch das transparent auch da wieder zu zeigen, was kommt wohin. Oder an Veranstaltungen kann man seine Outdoor-Jacke mitbringen und sie wird vor Ort repariert oder ein neuer Reißverschluss eingesetzt. Das ist natürlich auch sehr medienwirksam und spricht sich gut rum. Und wenn ich dann sage, ich möchte als Marke einen Menschen als Kunden gewinnen, dann geht es natürlich auch darum, was habe ich für eine Auswirkung mit meinem Produkt und wofür stehe ich? Und es ist dann egal, ob jetzt diese Kleidung im Laden neu gekauft wird oder ob dann Secondhand diese Kappe da liegt. Die Marke steht drauf. Und wenn ich schon als Generation Z Lust habe, mich zu branden und mit einem Markennamen auf der Brust, auf dem Kopf gesehen werden will, tendenziell werden auch Fotos gemacht und verewigt und ins Netz gestellt, dann überlege ich mir natürlich sehr genau, für welche Marke bin ich auch Werbefläche, für die ich sogar selber gezahlt habe. Also die werden ja nicht bezahlt, irgendwie den Pulli zu tragen. Sie sind bereit, Geld zu investieren, um als Werbefläche auch dazustehen. Und wenn man das als Marke so weit schafft, das rauszukitzeln, dann schafft ja nicht nur eine nachhaltige Marke, schaffen ja auch andere Marken. Und es ist bei Kleidung natürlich jetzt sehr plakativ, aber genau da zeigt es ja, dass eben gerade diese Outdoor-Richtung, diese Lifestyle-Richtung einfach ein riesen Anknüpfungspunkt ist für das, wenn eben Menschen da Herzblut haben, wenn die für etwas brennen, sei es jetzt das Klettern, sei es das Wandern, sei es das Tanzen, wenn ich schaffe, da die Marke zu sein, weil ich es geschafft habe, überall präsent zu sein und Nachhaltigkeit zu kommunizieren, ja geil. Und gerade Patagonia, die dann gesagt hat, wir nehmen uns aus den Social Media Kanälen raus, weil wir machen da nicht mehr mit, war ein Riesenaufruhr vor
Echt?
einigen Monaten.
Wow, okay.
Die haben aber gesagt, wir machen da nicht mehr mit bei dieser Art zu wirtschaften und bei dieser Art eben auch Social Media zu nutzen. Wir
Krass.
steigen aus. Also das ist ja auch medienwirksam ohne Ende.
Ja.
Und noch dazu ist es echt ein Statement.
Das ist
Und
ein
das
gewagter
ist
Schritt. Ich hätte es eigentlich eher, ich empfehle es in dem Unternehmen eher andersrum, dass sie sagen, sie müssen mehr bei Social Media sein, was ja eigentlich auch immer der Fall ist, weil du selber sagst, junge Leute suchen ja danach. Aber ich sehe schon, insgesamt tritt halt diese Marke und dieses Beispiel, was ja sehr schön ist. Schönes von dir, sie treten halt selbstbewusst auf, aber auch mit einer Tiefe dahinter. Also da steckt was dahinter. Und im Vergleich dazu sehe ich halt dann oft Webseiten oder wenn ich mich mit Unternehmen beschäftige, wo halt steht, ja, wir sind nachhaltig, aber dann findest du nichts mehr. Ja, wie und was? Noch schlimmer ist es, wenn sie behaupten, wir sind nachhaltig und irgendwann kommt raus, das war nur Greenwashing. Also auch das zum Thema Bullshit-Filter, vielleicht nochmal zwei super interessante Effekte für Unternehmen, die jetzt sich überlegen, wie gewinnen wir die Generation Z als Kunden. Jetzt hast du das natürlich zu einer Kleidungsmarke, sagt jetzt jeder, ja, das ist super einfach. Mich hat letztens ein Unternehmen, wie sagt man, ein Bierunternehmen angerufen, eine Biermarke. Was würdest du so jemand empfehlen? Geht das da auch beim Verkauf von Bier, das Ding nachhaltiger zu machen? Oder ist das totaler Quatsch? Passt gar nicht zusammen.
Also ich denke, dass geschickte Marketingmenschen schaffen, alles zu verkaufen und auch alles in irgendeine Schiene zu bringen. Deinem Bierkunden, ja, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. So, was hast du zu verlieren im Bereich Nachhaltigkeit? Es kann ja nur schlimmer werden, wenn wir es nicht versuchen. Von dem her einfach mal machen. Wenn es bei der Marke tatsächlich, wenn da was dahinter ist, dann ist es immer wichtig, darüber eben auch zu kommunizieren und das eben auch zu erklären, was da passiert. Da geht es
Ja,
nicht darum, dass eine Marke, sei es jetzt Bier, Kleidung, was auch immer. Man muss es ja noch nicht perfekt machen, aber um zu beginnen, muss man beginnen. Und dann ist es auch richtig, darüber zu reden. Und eben zum Beispiel zu kommunizieren, wir haben ein Ziel für 2030, 2050, wann auch immer. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Und dafür haben wir schon gemacht, das, das und das. Oder wir haben festgestellt, guck mal, das machen wir schon seit 20 Jahren. Cool, umso besser. Und verändern wollen wir das, das und das. Und wenn man es jetzt gerade zum Beispiel mit einer Biermarke geschafft hat, mit einem französischen Akzent, einem kleinen Silberauto und sofort denken alle an das Prickeln im Bauchnabel, ja bitte, dann werden wir es ja wohl auch schaffen, das zu einem Lifestyle-Produkt zu machen, was für Nachhaltigkeit steht und wo das Gesellige miteinander dasitzen und einzuheben, das bringt Menschen zusammen. Ob das jetzt gut ist, dass der Alkohol es tut oder nicht, ist noch eine andere Frage.
Ja,
Und ob
klar, das.
Generation Z mit Alkohol überhaupt noch so viel am Hut hat, ist auch eine andere Frage. Aber ja, wir schaffen es, damit Menschen zusammenzubringen, dass die an einem Tisch hocken, dass die miteinander stehen und dass die gemeinsam eine gute Zeit haben. Und das
Das,
ist wohl das
ja.
Elementarste, was wir Menschen irgendwie schaffen können, miteinander zu sein und zu kommunizieren.
Und das
Das ist
bindet auch.
das Nachhaltigste, ja, das
Genau,
ist
das
das Nachhaltigste,
bindet.
was wir schaffen können. Also ja, warum sollten die das nicht in diese Richtung auch schaffen?
Und mir fällt da auch noch tatsächlich jetzt gerade ein Beispiel ein. War es nicht mal so, das ist aber schon einige Jahre her, du kaufst einen Kasten Krombacher, war es, glaube ich, und dafür wird ein Baum gepflanzt oder sowas. Kann mich irgendwie an sowas erinnern. Alles schon ewig her. Das heißt, das Thema ist gar nicht neu. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob denen das was gebracht hat. Ich glaube, ich habe mal recherchiert, dass sie dadurch mehr verkauft haben, weil die Leute gesagt haben, kauf mal lieber Krombacher, wenn dafür ein Baum gepflanzt wird. Aber ich weiß es nicht mehr. Fällt mir jetzt gerade so ein.
Kann ich nicht bestätigen, weil ich einfach nichts dazu weiß.
Ja, das schaue ich nochmal nach. Da finde ich vielleicht noch was raus. Aber zwei Fragen habe ich noch. Was wäre jetzt aus der Sicht, wenn ich junge Menschen gewinnen will als Arbeitnehmer, was kann ich im Unternehmen konkret, also als Arbeitgeber quasi, tun? Hast du zwei, drei Vorschläge, die auch relativ schnell umsetzbar sind? Oder sagen wir mal jetzt nicht das komplette Unternehmen auf den Kopf gestellt werden muss, sondern damit die Generation Z oder die sich aus dieser Generation und aus allen anderen natürlich auch für dieses Thema einsetzen und interessieren, damit die auch angesprochen werden.
Also langfristig geht es natürlich unweigerlich darum, irgendwie mal so eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten und eben auch zu gucken, wo geht denn die Reise hin, wenn die, die jetzt bei uns anfangen, das irgendwie in 20 Jahren übernehmen sollen. Da muss man einfach drüber nachdenken, um sich zukunftsorientiert, zukunftssicher auch als Unternehmen auszurichten. Und dass die Nachhaltigkeit da eine Rolle spielen wird, klar. So, wir haben jetzt irgendwie keine Wahl mehr. Die Zeit ist rum, wo wir da noch rumplänkeln können. Aber um Generation Z jetzt schon ranzuholen, da hilft es sicherlich eben mehr zu machen als nur Papier sparen. Papier sparen ist ein guter Ansatz, aber es muss schon auf anderen Ebenen auch noch passieren. Da geht es zum Beispiel auch um die Beschaffung der Materialien, den Produktionsprozess, die Vermarktung, die Entsorgung. Also da gibt es so viele Ebenen, wo man anfangen kann. Aber gerade weil das Zwischenmenschliche, egal in welchem Bereich man arbeitet, immer ein enormer Kündigungsfaktor ist, nur weil vielleicht eine Person dabei ist, die da ordentlich Beef macht. Es muss einfach auch menschlich passen. Und da ist der Mensch eben auch eine Ressource. Es muss von vornherein irgendwie passen, dass ich da gerne zum Arbeiten hingehe, dass ich gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen bin, dass ich Bock habe, mit denen zusammen was zu machen. Und ich erlebe es in so vielen Unternehmen, die Nachhaltigkeitsbestrebungen mit mir so als Auftakt quasi mit einem Vortrag mal starten wollen, sich zum Ziel setzen, dass die menschlich miteinander überhaupt nicht mehr reden. Die haben vielleicht mal Calls. Die haben irgendwelche Ping, 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 Ping auf Slack, aber die kommen nicht mehr zusammen. Wie wollen die denn dann gemeinsam irgendwas machen? Und wenn die schon nicht mehr kommunizieren, ja, wie soll denn dann jemand, der neu dazukommt, der viel jünger ist als die anderen, der jetzt aber Bock hat, irgendwie den Anschluss finden? Und wenn der nämlich feststellt, langfristig habe ich da keinen Bock, dann geht der halt woanders hin und schon ist er wieder verloren. Also ich glaube, dass primär mal der allerwichtigste Faktor einfach das Menschliche ist und dass das der allergrößte Punkt ist, dass man Bock haben muss, bei mir und vor allem mit mir zu arbeiten. Und es funktioniert nur, wenn es auf einer Augenhöhe passiert. Ich sage nicht, dass sich deswegen alle duzen müssen. Das muss vielleicht nicht sein und das wird dann Hans-Jürgen in seinem Chefsessel vielleicht auch noch nicht machen wollen. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, da Augenhöhe zu schaffen, respektvollen Umgang zu haben und zuzuhören. Die wollen gesehen werden, die wollen verstanden werden und die wollen nicht irgendwie einfach nur den Obstkorb und ein papierloses Büro, was dann nicht funktioniert, weil dann im Sekretariat doch wieder ausgedruckt wird. Also es muss Hand und Fuß haben, es muss ein Miteinander sein und die Kommunikation, das Interesse füreinander muss da sein. Und daran kann jedes Unternehmen immer arbeiten.
Ja, also erstmal das ernsthafte Interesse überhaupt, das sehe ich auch so. Also erstmal die Offenheit, die noch davor kommt, das Gespräch, das vielleicht dazugehört. Bei mir ist es, platziere dann immer mein Modell, das EAB-Modell, ein Faktor ist davon Kommunikation. Das gehört genauso dazu. Der andere Faktor ist äußere Einflüsse, das gehört auch dazu. Also die Nachhaltigkeit, die natürlich der Einfluss ist für eine junge Generation mehr als für die davor vielleicht. Und dann darüber zu kommunizieren, kann natürlich schon viel helfen. Jetzt sind wir aber alle, wie du selber gerade gesagt hast, wir sind alle nur Menschen. Wir müssen das also letztendlich auch individuell irgendwie vorleben, wenn wir was verändern wollen. Egal, ob wir jetzt als Eltern hier gerade zuhören oder dabei sind, oder als Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzte, das ist ja völlig wurscht. Also die letzte Frage an dich: Was können wir denn jetzt konkret im Alltag zum Thema Nachhaltigkeit umsetzen? Vielleicht hast du zwei beziehungsweise drei Tipps.
Du meinst zu Hause, dann im Alltag, im
Ja,
familiären?
genau, für uns ganz persönlich, egal wo, zu Hause.
Also für mich ist natürlich ein guter Aufhänger immer das müllfreie Leben. Das ist einfach der Weg, über den ich persönlich dahin gefunden habe, in diese riesengroße Nachhaltigkeitsbubble. Das war für mich einfach ein Weg zu merken, was ich alles so schaffen kann. Oft hat man ja den Eindruck, ich schaffe das alles gar nicht. Oder was kann ich allein denn da schon machen? Und wenn man aber feststellt, so, hey, ich habe es geschafft, einen Monat lang auf meinen Coffee-to-go-Becher zu verzichten und ich habe es geschafft, so oft es geht, an meinen eigenen zu denken, dann ist es ja total belohnend. Und für dieses belohnende System habe ich eine 1-2-3-Müllfrei-Methode entwickelt. Und das ist auch der Vortrag, den ich am häufigsten verkaufe tatsächlich, ist dieses, wie macht man denn das jetzt so, dieses nachhaltige Leben?
Genau.
Wie fange ich denn jetzt an? Erklär
Ja,
mal.
das ist die
So.
Frage,
Das ist
ja.
die große Frage. Und über die vielen Jahre, wo ich das schon mache, habe ich immer wieder festgestellt, es hilft einfach mal drauf zu gucken, was fällt denn an? Weil Müll wegwerfen heißt halt, er ist weg und damit aus den Augen, aus den Sinn. Aber ihn einfach mal zu behalten, einen Monat lang alles so weiter zu konsumieren wie bisher, aber den kompletten Müll aufzuheben, gut, das, was ja vielleicht kompostiert werden sollte, darf gerne kompostiert werden. Wenn die Windeln vom Kleinkind weg müssen, dann dürfen die gerne weg. Aber ansonsten schauen, dass man so viel wie möglich aufhebt. Und bei manchen reicht da der Eimer unter der Spüle. Bei manchen wird es die Badewanne und bei manchen ist das Gästeklo nicht mehr betretbar. Alles schon gesehen an Fotos, die mir geschickt wurden. Aber das einfach mal aufzuheben und dann mit der Familie am Ende des Monats zu gucken, was kam denn so zusammen? Hier Tetrapacks auf der einen Seite, dann ist hier vielleicht das To-Go-Essen, weil ganz oft bestellt wurde. Oder dann hat der Papa irgendwie lauter Visitenkarten und irgendwelche kaputten Google-Schreiber von der Messe mitgebracht. Also da kann man einfach mal gucken, was kommt denn da so her? Und bei der zweiten, dann eben bei dieser Analyse, kann man dann eben auch sagen, was wollen wir dann auch verändern, gemeinsam, wir als Familie. Und dann im dritten Schritt kommt der nächste Monat, wo ich mir dann ganz konkret vornehme, diesen großen Haufen Tetrapack, das möchte ich verändern. Oder wenn man sagt, na, wir fangen klein an, demnächst mal wird die Visitenkarte abfotografiert oder gleich eingespeichert und dann brauche ich sie gar nicht erst mitnehmen und vielleicht selber die eigene Visitenkarte überdenken. Also mit so kleinen Schritten kann man dann anfangen, was zu verändern und über die Monate wird man feststellen, der Berg wird immer weniger. Und das ist natürlich eine Zeitersparnis, eine Geldersparnis und es bringt die Familien zusammen, um einfach mal drauf zu gucken. Da ist es nicht, Papa hat entschieden, so wird es gemacht. Da ist es nicht, Mama hat entschieden, so und so. Da ist es nicht, ich will aber das und das anders essen und wir essen kein Fleisch mehr, sondern gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht, einfach mit den ganz konkreten Elementen, die so vor einem liegen. Und diese 1-2-3-Müllfrei-Methode hat schon ganz oft es geschafft, zumindest einen Anstupser zu geben in eine nachhaltige Richtung, wo man ganz oft auch feststellt, geil, wir machen ja eigentlich schon voll viel, weiter so. Und dann kommt es in die Kommunikation, in die Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen, in der Schule. Dieses Selbstexperiment, das fördert Kommunikation und damit kann man schon ganz, ganz viel machen als Familie.
Ja, definitiv. Das ist ein sehr schöner Weg. Wenn ich so drüber nachdenke, ich kaufe viel Bioprodukte als Lebensmittel und bin dann halt öfters auch in Läden, wo es einfach unverpackt Lebensmittel gibt, ja, also wo du was mitbringst. Und das ist ja auch schon mal ein Beginn zum Beispiel. Nur man muss es dann eben auch tun. Also danke für deine Tipps dazu und danke dir, Aline, für dein Wissen, das du geteilt hast, deine Erfahrungen und Geschichten, die uns, glaube ich, doch ein Stück weit inspirieren können dazu, was wir selbst einfach machen, worauf wir achten, unser Umfeld und natürlich auch, wie wir darüber kommunizieren. Kommunizieren, um Vorurteile abzubauen und natürlich um eine junge Generation, aber insgesamt natürlich alle, die sich zu diesem Thema interessieren, besser zu erreichen. Also danke dir dafür. Und ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge heute. Ich darf mich bei allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen bedanken, je nachdem, ob das über YouTube oder eben über Spotify und Co. war. Eine Frage noch am Ende, die hatte ich jetzt fast vergessen. Wie findet man dich denn? Du hast eine Website. Wahrscheinlich ist das der beste Anknüpfungspunkt, richtig?
Genau, auf meiner Website alinpronnet.de findet man alle weiteren Links zu den anderen Social Media Kanälen, sei es LinkedIn, Instagram, YouTube, wo auch immer. Man findet mich unter meinem Namen.
Ja, also wer Interesse hat, sich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen oder auch eine Speakerin zu buchen zu diesem Thema, was ich super spannend finde, der kann als Unternehmen auf dich auch zukommen, richtig?
Ganz genau, das ist
Ja.
mein.
Das ist dein Business. Meins
Darf ich
auch.
zu meinem Business machen?
Alles klar. In diesem Sinne. Aline, nochmal herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Felix, für die Einladung.
Ciao, ciao.